Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Eben das Lied, da handelt es sich um das weiche Herz und die Bitte darum, ein weiches Herz zu haben. Das war ein Lied, was die Musiker, glaube ich, noch gar nicht kannten, aufgrund des Textes rausgesucht haben. Finde ich stark, dass ihr neue Lieder ausprobiert und es euch nicht so leicht macht. Auch hier geht es im Text um eine Liebe, die sich nicht gerade leicht macht. Eine herausfordernde Situation. Ein Klassiker. Wir lesen ihn trotzdem nochmal gemeinsam. Ich merke ein Gleichnis, das es in sich hat, umso je länger man darüber nachdenkt. Wir versuchen das in der Kürze der Zeit ein paar Punkte anzureißen. Ihr könnt das ja heute Nachmittag noch meditieren, ne? Also das Wetter ist ja nicht mehr so dolle, ne, heiß, kann man sich gemütlich irgendwo raussetzen und lesen und lesen und dann nochmal lesen und nochmal lesen und dann macht es vielleicht auch Klick immer wieder mehr an manchen Stellen. Aber schauen wir rein. Ein Mann, der sich im Gesetz des Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Mose? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Haben wir eben gelesen, ne? Dritte Buch Mose. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Viele kennen dieses Gleichnis und die Botschaft scheint sonnenklar. Da ist jemand in Not, da liegt er auf der Straße, dann halt inne, kümmere dich um ihn. Wenn jemand auf der Straße liegt, dann hilf ihm. Und wir in Deutschland, ne, wir haben sogar ein Gesetz da. Also es gibt sogar Ärger, wenn du es nicht tust. Unterlassene Hilfestellung. Ja, ist strafbar. Also, wir haben es erkannt, so geht es, halt an, kümmere dich. Wo ist das Problem? Jesus, was willst du uns sagen? Das ist sehr spannungsreich und gerade ihr merkt ja schon die Einleitung und der Schluss, also die Rahmenhandlung, zeigt, oh, das knistert hier auch ein bisschen. Und was ist es eigentlich, was hier knistert? Zuallererst, ich finde es eine zutiefst berechtigte Frage dieses Mannes. wer ist denn eigentlich mein Nächster? Er hat sie vielleicht aus anderen Gründen gestellt. Ne? Er hat sich rechtfertigen wollen, dachte, na, jetzt hat er mich aber überführt hier mit seiner Rückfrage und ich habe ihm die Frage beantwortet und er sagt, ja, mach's doch. Und jetzt muss ich was nachschieben. Ne? Ich wollte ihn ja testen. Also fragt er, wer ist mein Nächster? Aber ich finde die Frage berechtigt. Gerade in unserer Zeit. Jetzt mal ehrlich, die Nachrichten sind voll von Not. Wir hören von viel mehr Not als vielleicht die Leute in der damaligen Zeit. Damals, du kanntest die Leute aus deinem Dorf und dann kanntest du ja auch die Not und du warst auch nah dran. Und jetzt, wir hören viel mehr. Ständig passieren irgendwelche Sachen und zu den meisten Sachen könntest du doch irgendwie auch Unterstützung leisten. Jetzt mal ehrlich, wenn man sich darum kümmern würde, recherchieren, wir sind doch auch vernetzt mit allem Möglichen. Es gibt sämtliche Vereine, Hilfsorganisationen und wo könnte man nicht alles unterstützen? Und dann sind die vielen Leute, mit denen wir selber in Verbindung stehen, hier in der Stadt, in unseren Nachbarn, die Verwandtschaft. Wie viel Not? Ja, und dann ist die Frage, ja, wo soll ich denn anfangen? Für wen bin ich zuständig? Geht doch mal richtig durch die Einkaufszonen von gewissen Städten. Und wenn dann so die ein Obdachloser nach dem anderen, oder man weiß ja nicht, vielleicht sind das irgendwelche Bettlerorganisationen und sie sitzen da. Und an wie vielen seid ihr schon vorbeigegangen und dachtet, ja, was dachtet ihr eigentlich? Ja, das Geld, das geht sowieso an irgendwelche Mafia-Bosse oder die es kriegen die nicht oder was läuft da ab? Ich finde es so spannend. Bin ich dafür zuständig? Oder wie oft begegnet uns das? Und dann haben wir ja auch immer mehr professionelle, hauptamtliche Leute, die dafür zuständig sind, Leuten zu helfen. Also ich kann ja auch nicht alles machen und dafür haben wir doch auch die Experten, ne? Ökumenische Sozialstation. Wenn ich jetzt anfange, alle Schwachen und Kranken in der Umgebung zu besuchen, dann werde ich ja nicht fertig. Ja. Also ich finde, zutiefst berechtigte Frage, wer ist mein Nächster? Also jetzt mal ehrlich, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Fragt ihr euch das auch manchmal? Indirekt wahrscheinlich schon. Jedenfalls handelt ihr danach, irgendwelche Entscheidungen trefft ihr. Und Jesus zeigt, gute Frage, aber falsche Frage. Das zeigt er eigentlich in diesem Gleichnis. Er sagt, ey, ganz zum Schluss, merkt ihr, er dreht das rum. Der sagt nämlich jetzt nicht, und, wer war jetzt der Nächste? Sondern, also im Sinne von wegen Notleidenden oder wer auch immer, um wen ich mich kümmern sollte, sondern er fragte, wer von diesen dreien, also den Helfenden, ist zum Nächsten geworden. Er sagt, also die Frage ist nicht, wer ist mein Nächster, wem soll ich helfen? Wie weit erstreckt sich meine Hilfe? Sondern er fragt, du musst anders fragen. Wie werde ich jemandem zum Nächsten? Er dreht so um. Denn die eine Frage, die nach dem, wer ist denn mein Nächster, wem soll ich helfen? Die will Grenzen ziehen. Die steckt ab. Wie weit geht mein Verantwortungsbereich? Was muss ich tun? Na, so fängt er an. Was muss ich tun, damit ich Himmel bekomme? Und er sagt, hey, hör auf, Grenzen zu ziehen. Dein Job ist zu sagen, wie kann dein Herz so werden, dass du nah an den Menschen bist? Egal, wer da auftaucht, egal, was kommt, egal, was für Not dir begegnet. Dein Job ist zu sagen, hier mit dem Herzen nah dran zu sein, sodass du so bist, voller Liebe, nah dran. Jesus fragt also nicht nach den Grenzen, sondern wie du selber Nächster werden kannst. Versteht ihr? Und das ist spannend. Und wir lernen einiges aus diesem Gleichnis darüber, wie das geschehen kann. Doch zuerst die erste Frage und gucken wir uns doch mal die Hauptberuflichen in diesem Text an. Levit und Priester, die vorbeigehen. Denn zuerst könnte man nämlich auch fragen, was hält mich denn davon ab? Genau, was hält mich davon ab, nah an Menschen dran zu gehen? Oder anders gesprochen, warum mache ich manchmal einen Bogen um Menschen? Halt sie bewusst auf Distanz. Geh nicht zu nah dran an die Not von anderen. Was ist es, was uns abhält, dem anderen ein Nächster zu werden? So ist es hier schön mit den Worten dieser Sprache ausgedrückt. Was macht das, dass du einen Bogen? Warum wechselst du die Straßenseite? Wirklich oder in Gedanken sozusagen? Nun, Levit und Priester waren hauptamtliche religiöse Leute. Das waren die, die am Tempel dienten. Und die hatten ihren Job durch Geburt. Das haben sie nicht gelernt, das kriegte man so mit. Und das regelte Gott durch die Heilige Schrift. Und wir gucken uns gleich an, aber wichtig ist vielleicht auch zu wissen, damit ihr eine Vorstellung habt, diese hatten eine besondere Kleidung. Sie waren erkannt als Priester oder als Diener an dem Tempel. Und könnte man sagen, wenn sie erkannt waren, dann hatten sie doch vielleicht am ehesten noch eine gewisse Sicherheit in dieser Fähre. Denn das Setting ist, ihr müsst euch das vorstellen, ich kann nicht auf alle Details eingehen, aber es ist ein steiler Weg von Jerusalem runter nach Jericho, diese Strecke. Und es ist ein Wüstenweg. Das heißt, da war nichts. Es ist eine Strecke, ich glaube, es ist nicht so lang, 27 Kilometer oder so. Man kann es schaffen zu Fuß, aber da ist niemand. Da wohnt niemand, weit und breit nichts. Das heißt, kein Dorf in der Nähe, wo man mal dann um Hilfe fragen kann oder so. Es ist heiß, es ist trocken, nichts wächst da. Wüste direkt neben Jerusalem, auf dem Weg runter ins Jordantal nach Jericho. Und viele Höhlen, gute Verstecke. Für die, die selber Not litten, Räuber. Nämlich die Leute, die sozial abgestiegen sind, sich nicht mehr ernähren konnten oder versorgen konnten. Deswegen versteckten sie sich in Höhlen. Da kamen nämlich auch nicht die Römer ran und konnten sie bestrafen. Da konnte man sich verkriechen und so. Und dann kamen sie immer mal aus den Höhlen raus. Und gerade wenn einer alleine da langläuft, das hat man eigentlich nicht gemacht. Ne? Jesus erzählt das so, aber dumm ist eigentlich der, der da alleine langläuft. Aber okay, der kriegt eine Zeit über die Rübe. Und deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch, wie Jesus erzählt, zuerst ausgezogen und dann geschlagen, weil sie die Klamotten brauchten. Ne? Wenn ich jemanden schlage, dann flutet alles voll, dumm. Jetzt läuft da aber ein Priester lang, in seiner Priesterrobe am besten noch, na, dann überlege ich mir das dreimal. Vielleicht bin ich ja doch ein bisschen gläubig und sage mir, also ein Priester verhauen, oi. Ich habe schon ein paar Leute verhauen, aber da hat man vielleicht noch ein bisschen Skrupel. Und dann ist ja auch die Frage, ob ich die Priesterklamotten brauche und ob ich selber so rumlaufen will. Okay. Also dass man sich durch den Kopf gehen lassen, also könnte man sagen, also vielleicht ist da auch ein gewisser Schutz theoretisch im Spiel, aber okay, gucken wir uns an, warum machen die trotzdem einen Bogen? Wir spekulieren ein bisschen, genau wissen wir es nicht. Der letzte Punkt ist der wahrscheinlichste, aber trotzdem, vielleicht findet ihr euch da auch wieder. Deswegen denkt ruhig immer wieder dran, haltet euch die Person vor Augen. Sie kommen also, der Erste kommt und zieht vorbei, die Räuber ziehen weg. Die Kameraperspektive bleibt aber auf dem Niedergeschlagenen. Ne? So macht das Jesus, wie er erzählt. Und dann kommt die erste Person vorbei, ein Priester naht sich. Das heißt auch von Jerusalem, das heißt, er hat wahrscheinlich seinen Priesterdienst vollzogen. Dann könnte man sagen, der erste Grund ist, der hält sich doch für was Besseres, denn das haben sie doch alle. Und diese Frommen, die halten sich doch immer für was Besseres. Der Pfarrer. Erhobenen Hauptes. Und das war auch die gängige Meinung damals. Es gab wohl echt eitle Priester und manche waren vielleicht auch ganz gut situiert. Eine Sache ist Stolz und das kennen wir auch. Warum sollte ich mich mit der Person abgeben? Ich habe Wichtigeres zu tun. Dann gibt es Gleichgültigkeit. Interessiert mich einfach nicht. Es kommt gar nicht an mich ran. Also es ist, als ob da gar nichts ist. Es ist wie ausgeblendet, die Not des anderen. Ich gehe einfach weiter. Vielleicht aber auch Zeitdruck. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht hat er Wichtiges zu tun. Wahrscheinlich, also meistens haben die mehrere Wochen ihren Dienst getan und dann konnten sie wieder in ihre Familien. Der hat 2 Wochen war der weg von der Familie. Naja, wenn du 2 Wochen auf Dienstreise bist, dann weißt du, dass die Familie schon schreit. Aber schnell nach Hause kommen. Oder du hast andere Aufgaben zu tun und sagst, wenn ich jetzt hier helfe, dann bleibt anderes auf der Strecke. Das ist so, Leute. Wer von uns hat heutzutage noch stundenlang Zeit und sagt, oh Herr, schickt mir bitte einen halbtoten Mann vorbei, damit ich helfen kann. Sondern meistens ist doch, dass wir sagen, es brennt ja schon unter meinen Fingernägeln und dann bleibt was liegen. Wenn ich mich um die Not eines anderen Menschen kümmere, dann bleibt bei mir was liegen und dann habe ich Druck. Vielleicht macht mir wer anders Druck. Halte mal früh morgens auf dem Weg zur Arbeit an, weil jemand eine Panne hat. Dann sagt dir dein Chef aber, warum du eine Stunde zu spät kommst. Sagt er, hättest doch ja ADAC rufen können. Warum hältst du da an? Ja, dann macht dir wer anders Druck. Wer weiß, was den beschäftigt und er hat Stress im Kopf und sagt, Mann, und ein Stoßgebet, oh Herr, schick doch wen anders. In der Wüste, ja klar, schick doch wen anders. Und dann geht's weiter. Aber wie oft haben wir das schon gemacht? Oh bitte, Herr, ich habe echt gerade keine Zeit. Kümmer du dich. Nächste Gefahr. Das war ja nicht, hey Leute, das war hier nicht mitten in Ludwigshafen, wo du beim Nachbarn klingeln kannst, ob er dir mithilft. Weit und breit niemand anderes. Und offensichtlich ist er nicht an Hitze umgefallen. Du weißt, die Räuber sind vielleicht noch in der Nähe. Was passiert, wenn du anhältst und hilfst? Dann kriegst du vielleicht auch noch einen drüber gezogen. Und das ist ein berechtigter Grund zu sagen, ich begebe mich vielleicht selber in Gefahr. Hilf mal jemandem, der krank ist. Ich meine, Corona hat es uns doch gut vor Augen gemalt, wie schnell wir uns zurückziehen und distanzieren. Auch berechtigterweise, wir sind ja vorsichtig. Ja, aber ist das bei dem nicht vielleicht genauso? Hilf jemandem, der leidet und sein Leid steckt dich an. Kümmer dich um Arme und es kann sein, dein Geld schwindet davon. Kümmer dich um Kranke und du könntest dich anstecken. Kümmer dich um jemanden, der verfolgt ist und du könntest selber verfolgt werden. Ja, so ist das. Wenn du dich jemandem nahst, der Not ist, dann geht die Not auch ein Stück weit auf dich selber über. Die Gefahr, die damit schwingt. Der Mann selber ist in der Wüste, er gibt ihn vielleicht noch zu trinken. Ja, soll ich ihn versorgen, dann reicht es für mich nicht. Versteht er, dass all das schwingt vielleicht mit? Die Angst um meine eigene Sicherheit. Das ist nicht zu unterschätzen. Und dann gibt es noch eine Angst. Jetzt kommen wir schon noch ein bisschen mehr in den Kontext. Der Angst, der andere konnte die Sache nicht, meine Hilfe nicht wollen. Die betrifft vielleicht den Priester nicht, aber den Samaritaner könnte sie getroffen haben. Aber er hat sie überwunden. Das ist ein spannender Punkt, was ich damit meine. Die Samaritaner, die waren ja Ausgestoßene. Das heißt, sie haben sich getrennt, so ein Ketzer, so muss man sagen, Spalter, haben sich von den Juden abgespaltet, haben ihre eigene Religion aufgemacht, hatten auch ihre 5 Bücher Mose, haben aber einen eigenen Tempel angefangen zu bauen. Hey, ganz, ganz was Schlimmes. Und heute, da gab es Krieg zwischen Juden und Samaritanern. Und in dem Moment, wo der Samaritaner hingegangen ist, ich stelle mir auch vor, wie es in ihm gerumort hat. Nicht nur, was könnte hier an Gefahr noch kommen, sondern wenn ich den jetzt versorge und der halbwegs seine Augen aufmacht und mich erkennt, dann sagt er noch, Alter, fass mich nicht an. Auch das gibt es, dass du jemandem helfen willst und du weißt nicht, ob diese Hilfe ankommt, ob sie zurückgewiesen wird auf schroffeste Art und Weise, weil du weißt, der ist mir nicht wohlgesonnen, obwohl ich ihm wohlgesonnen bin. Ja, das gibt es. Die Angst, dass deine Hilfe nicht akzeptiert wird. Das ist berechtigt und sie hält uns manchmal auf Abstand. Aber hier, und das ist vielleicht der wahrscheinlichste Grund und das, warum Jesus das sagt, meine eigenen religiösen Überzeugungen, mein Glaube. Ja, warum? Leviten, vor allen Dingen Priester steht es ausführlich drin, im 3. Buch Mose, durften keinen Toten anfassen. Das machte ihn unrein. Nur aus den nächsten Verwandten, die durften sie anfassen. Steht extra so drin, 3. Mose 21. Leute, wenn die gebrieft worden sind, ihr Leben lang, ich habe keinen Toten anzufassen und du gehst und du siehst nicht genau, ob er lebt oder nicht. Und du musst ihn dann auch durch die Wüste schleppen. Wisst ihr, was da bei ihm abging? Ich mache mich vor Gott unrein. Das können wir uns gar nicht mehr richtig vorstellen, was da abging in diesem Priester. Und ich glaube, Jesus erzählt das mit Absicht. Und die Hörer dachten als Juden, natürlich macht er einen Bogen drumherum. Manchmal sind es unsere Überzeugungen, unsere Religion, die Grenzen zieht, wo es ein Innen und Außen gibt, wo ich Angst habe, unrein zu werden, wo ich unterscheide. Ja. Und Jesus führt das bewusst auf. Oh Leute, da trifft er uns ganz gewaltig. Manches ist unser Gläubigsein und unser Streben nach Heiligung und irgendwie näher an Gott zu sein. Aber das bringt uns auch weiter weg von den Menschen und von der Not. Manchmal sind wir so mit unserer Religiosität beschäftigt, dass wir die anderen gar nicht sehen und dass wir eine Kurve drum machen. Ja, das gibt es. Auch in uns. Gibt es so ein, die Muslime oder die und die, die sich so unmoralisch verhalten, ja, weil wir es ja nicht so verhalten, weil wir ja näher dran sind an Gott und weil wir ja die wahre Religion haben. Und dann fängt an, unser Herz einen Umweg zu laufen. Und Jesus sagt, wie wirst du dem anderen zum Nächsten? Wie kann unser Herz wieder nah an die Menschen kommen? Werde du zum Nächsten, so wie dieser Samaritaner die Grenzen überwunden hat und es ihm egal war, anscheinend. Vielleicht nicht egal, aber er hat es trotzdem getan. Und wie krass überführend muss das für den, der Jesus auf die Probe stellt, gewesen sein, wo er fragte, wer wurde zum Nächsten? Der Samaritaner. Richtig, der macht es doch genauso. Gewaltig, ne? Nun, was tut er? Und lasst uns da noch ganz kurz drauf gucken. Ganz konkret, wie sieht das aus, den anderen zum Nächsten werden? Und dann noch ganz zum Schluss als Endpunkt. Ich glaube, die größte Motivation, wie unser Herz nah werden kann zum Menschen. Aber das geht jetzt ganz schnell. Die Punkte nenne ich fast nur noch. Aber es ist ja auch erstaunlich, dass Jesus jetzt sehr detailliert wird. Also er redet sehr, sehr schnell. Und dann, wo der Samaritaner auftritt, dann geht er voll ins Detail. Ist euch das aufgefallen? Also als ob er uns zeigen will, guck mal, so wird dein Herz weich. Oder da kannst du dich üben, ein weiches Herz zu bekommen, dein Herz nah werden. Nämlich als erstes heißt es, er sah hin. Alle drei, bei allen dreien steht, er sah hin. Immer steht da, der Priester sah, der Levit sah, der Samaritaner sah, aber er macht nicht die Kurve, sondern er geht hin. Also ein anderes Sehen. Nicht ein Sehen von Situation und wie kriege ich mich da raus und was ist mit mir. Kein Sehen und dann bei mir sein, sondern hier heißt es, er sieht und es berührt ihn. Berühren ist ein viel zu schwaches Wort für das Wort, was da steht. Es treten sich ihm die Gebeine um, Gebärden, Eingeweiden um, so heißt eigentlich das Wort. Also es ging ihm so richtig in den Bauch. Ihm wurde fast schlecht, aber vor Mitleid. Es hat ihn innerlich zerrissen. Ja, wenn du anfängst zu sehen und nicht wegzusehen und dann bei dir zu sein, sondern die Not anschaust, dich in die Lage der Person hineinversetzt, dann ist es manchmal, du kannst nicht mehr anders und du vergisst alles drumherum und du denkst, ich muss irgendwas tun. Das macht, wenn du innehältst und hinsiehst. Hinsehen, bis dein Herz sich umdreht, dein Inneres. Das ist das Erste, was er sagt hier und aufzählt. Du nimmst die Perspektive des Notleidenden ein. Und er zwingt ja auch sozusagen vor, in seiner Redeweise einförmlich dazu, sozusagen die einzunehmen. Dann lesen wir, dass er stehen bleibt, also er hält inne und wendet sich zu. Das gilt mal, diese Punkte zu meditieren. Boah, wenn uns Not begegnet in unserem schnellen Leben, stopp. Person zuwenden. Jetzt geht es nicht um mich und nicht um meinen Kalender. Nicht um meine To-Dos, nicht um die Stimmen, die da noch schreien. Es geht um dich. Was braucht diese Person? Aber das macht der Samaritaner. Da heißt es richtig und er wendet sich ihm zu. Hier in unserer Übersetzung heißt es sogar, er geht auf die Knie. Er kommt ihm nah. Praktisch heißt das, manchmal einfach die Person anzusprechen, jemand zuzuwenden, bewusst mal zu sagen, ich habe wahrgenommen, wie es die so und so sehe ich dich, wie geht's dir, erzähl. Und dann ist der Moment da, der Nähe und der Begegnung. Und dann erkennt er die Not. Also er sieht, das ist das Problem und er hilft mit dem, was er hat. Er hat keine Medizin dabei, in diesem Sinne. Aber er verwendet das, was er hat, Wein zum Desinfizieren und Öl irgendwie zum Schmerzen lindern. Und er verbindet, so gut er kann. Weißt du, hier steht nicht, und dann werde schnell zum Experten. Nein. Das, was du hast. Erste Hilfe. Manchmal ist es das, was du weißt. Manchmal denkst du, und da siehst jemand in seelischer Not und denkst, oh, ich bin doch aber kein Profi, ich bin kein Psychiater und keine Psychologin, wie auch immer. Aber vielleicht hast du und bittest den Herrn, ich habe ein gutes Wort und das gebe ich jetzt in diesem Moment, damit die Person erstmal aus der Notsituation rauskommt. Es geht ja erstmal manchmal ums Überleben. Wie kann ich die härtesten Wunden versorgen? aus dem kritischen Status den anderen herausbekommen. Und dann ist er cool, dann bringt er ihn da aus der Wüste, kann man auch drüber nachdenken, was das alles bedeutet, und er bringt ihn in ein Wirtshaus. Bei Luther heißt es Herberge. Ich habe mir sagen lassen und genau, dass Herbergen in unserem Sinne, ne, Jugendherbergen mit zig freien Räumen, das gab es da wahrscheinlich nicht, weil die Gastfreundschaft so war, wenn jemand da in Not war, dann wurde er aufgenommen, zack. Also hättest bei jedem klopfen können und dann hätte er wahrscheinlich dich reingelassen. Das war wahrscheinlich eins der ersten Häuser, die da waren und war mehr so eine Gaststätte, Wirtshaus. Ne? Ging mehr um Essen und andere Sachen. Und da hat er sich eingemietet, hat gesagt, hier, du hilfst jetzt mit, zack. Und das macht er. Er kümmert sich um die längerfristige Versorgung. Und weil er sie nicht leisten kann, holt er andere ins Boot. Einen Wirt. Das ist doch cool, oder? Also ich finde es spannend, wie er kreativ wird und sagt, ich kann es nicht und ich werde es nicht tun. Wir müssen auch nicht alles bis zum Ende machen. Aber sagen, jetzt spanne ich andere mit ein. Seine Leidenschaft für diese dem Notleidenden zu helfen, ist so groß, dass er andere sozusagen mobilisiert. Und ich weiß nicht, der wird auch nicht so sagen, oh ja, Hippie, Halbtoten hier, kann ich gut gebrauchen, kommt gut an, kommen mehr Leute rein und trinken mehr. Nein, also er hat ja auch was zu tun. Und das ist vielleicht der letzte Punkt, da muss ordentlich Geld geflossen sein. Dann sagen, nee, Alter, du kümmerst dich jetzt auch um diesen Halbtoten, bis der wieder stehen kann. Ja, das kostet aber, mein Freund. Ne? Ich denke mal, dann werden so und so viele Leute weniger, kann ich versorgen und so. Dann wird er irgendeine Liste aufgeführt haben. Das wird ja nicht nur damit er untergekommen sein, sondern auch was ihm da an Profit entgeht. Der wird schon ordentlich gerechnet haben, damit er was springt. Und er sagt, bezahle ich dir, bis ich wiederkomme, kriegst den Rest. Ja, wenn uns Not trifft, dann achtest du nicht mehr ganz so auf deinen Kontostand. Besonders wenn es dir einigermaßen gut geht. Es gibt Leute, die leiden. Das ist okay. Denen geht es zu helfen. Aber es gibt viele, die sagen, dann denke ich in dem Moment nicht mehr drüber nach. Ich will, dass der Not begegnet wird. Du wirst Geld investieren. Und wenn du das tust, übrigens nebenbei, du kannst die Schritte auch einfach tun, mal mit einem Herzen, harten Herzen, das wird weicher. Also kannst du auch sagen, ich warte nicht darauf, dass mein Herz weich wird, sondern ich gucke einfach mal länger hin. Oder ich wende mich jemand zu, oh, wenn alles in mir dagegen ist. Oder ich gebe einfach mal mein Geld für eine Sache, die gut ist und wo Not ist. Ja, manchmal kannst du auch erst tun und dein Herz folgt. Geht auch. Letzter Hinweis. Erinnert euch, die Anfangsfrage war, was muss ich denn tun, damit ich da in den Himmel komme, den Himmel ererbe? Was muss ein Mensch tun? Es ist die Frage nach dem ganz Großen. Es ist eine religiöse Frage. Und Jesus, er bricht es um. Er zieht durch sein Gleichnis fast diesen, der da fragt, runter und sagt, oh, du in deinen himmlischen Sphären, dein Hauptjob ist zu fragen, wie wirst du ein Nächster? Wie kommt dein Herz näher an die Menschen ran? Und die Person, die ihm das sagt, und das erkennt man erst später, die drückt noch was anderes aus. Denn eigentlich ist hier, der sagt, du hast nicht verstanden, du denkst noch religiös. Du willst irgendwie in den Himmel und fragst, was du tun musst. Nach Karfreitag und Ostern werde ich dir sagen können, du, mach die Augen auf, der Himmel ist runtergekommen. Der Himmel hat Grenzen überwunden. Der Himmel ist in mir als Person, weitet er sich, geht auf andere Nationalitäten zu, überwindet diese Grenze voll zwischen Juden und Samaritanern, zwischen Männern und Frauen. Er springt weiter. Der Himmel wendet sich der Not zu, er geht ins Elend. Es geht nicht darum, wie komme ich aus dem Elend in den Himmel. Mann, die Botschaft des Evangeliums ist, der Himmel kommt runter. Und wenn du das begreifst für dein Herz, dann wirst du erkennen, jeder Einzelne ist in Not hier. Und Gott ist in jedem Einzelnen begegnet, ist zu ihm runtergekommen. Und dann wirst du diese Grenzen und diese Ängste wegwischen. Das Stärkste ist, wenn du erkennst, wer ich bin und was ich getan habe. Was es heißt, dass ich barmherzig bin. Das heißt, dass ich selber niedrig geworden bin und Grenzen überwunden habe. Und dann wirst du nicht mehr in Kategorien denken. Und dann wirst du auch nicht mehr denken, wie weit muss ich denn gehen, sondern dein Herz wird weich sein. Und wo dir Not begegnet, dann werden wir gemeinsam gucken, was wir tun können. Deswegen schaut auch auf den, der dieses Gleichnis erzählt und seine Botschaft, für was er steht. Und das wird selber uns ein weiches Herz geben. Amen.